dem Programm auf Deutsch.
Ahoi und herzlich willkommen. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Im Funkhaus begrüßt Sie Christian Rühmkopf. Heute ist bei Radio Prag wieder Zeit fürs Eintauchen in die Geschichte und für Kultur. Was erwartet Sie heute? In unserem Kultursalon geht es ganz untypisch für Mitteleuropa um 1001 Nacht. Außerdem steht unser Tschechischkurs mit Markéta Kachlíková auf dem Programm. Da geht's ums Skifahren. Doch zunächst zu unserer Sendereihe Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Vor gut 2 Jahren starteten die Online-Redaktion des Tschechischen Rundfunks gemeinsam mit der Redaktion des Wissenschaftssenders Leonardo das Projekt Dohlubin Historie, in die Tiefen der Geschichte. Die Redakteure begaben sich auf die Suche nach einem deutschen Panzer im Elbeschlamm. Zur Mithilfe wurden auch die Hörer und die Besucher der Internetseiten des Tschechischen Rundfunks aufgefordert. Den Panzer aber hat man bis heute nicht gefunden. Erfolgreicher sind die beiden Redaktionen bei ihrem neuen Projekt. Es beschäftigt sich ebenfalls mit der Militärgeschichte, genauer mit der streng geheim gehaltenen Verteidigung des Eisernen Vorhangs durch ein ausgedehntes Bunkersystem. Patrick Schwendt berichtet. Sie hören eine Wiederholung vom 18. Dezember 2010.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
In Erwartung einer deutschen Aggression befestigte die damalige Tschechoslowakei in den 1930er Jahren ihre Grenze zum Deutschen Reich durch Bunker, Schützengräben und Maschinengewehrstellungen. Vergebens, denn die Grenzgebiete, das Sudetenland, waren überwiegend deutsch besiedelt. Nach dem Münchner Abkommen 1938 fielen diese Gebiete an Hitlerdeutschland und mit ihnen tausende militärische Objekte. Die Grenzbefestigungen der ersten tschechoslowakischen Republik von 1918 bis 1938 sind heute sehr gut dokumentiert. Zahlreiche Interessensvereinigungen pflegen einige dieser Anlagen, in manchen wurden sogar Museen eingerichtet. Sie erzählen jedoch nicht nur etwas über die Geschichte der Ersten Republik, sondern auch über die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, denn viele Grenzbefestigungen wurden nach 1945, nachdem die Sudetengebiete wieder Teil der Tschechoslowakei geworden waren, reaktiviert und modernisiert. Nach der Machtübernahme der Kommunisten in der Tschechoslowakei im Jahre 1948 und während des Kalten Krieges bekamen diese Objekte eine neue Aufgabe.
Die Objekte aus der Ersten Republik, die reaktiviert wurden, dienten zur Verteidigung des Warschauer Paktes in Abstimmung mit den anderen Armeen des Paktes. Von den etwa 10.000 dieser Objekte aus der Ersten Republik wurden ungefähr 2.000 noch bis etwa 1968 und 1970 verwendet, manche sogar bis ins Jahr 1989, wie zum Beispiel in Südmähren.
Sagt Petr Slavík aus der Online-Redaktion des Tschechischen Rundfunks. Er und seine Kollegen haben sich gemeinsam mit Redakteuren von Radio Leonardo, dem Wissenschaftssender des Tschechischen Rundfunks, eingehend mit den tschechoslowakischen Befestigungen an den Grenzen zur Bundesrepublik Deutschland und zu Österreich beschäftigt. Dabei ging es ihnen in erster Linie nicht um die bereits bekannten, zum Teil reaktivierten Objekte aus der Zeit der Ersten Republik, sondern um die während des Kalten Krieges neu errichteten. Die geheime Verteidigung des Eisernen Vorhangs, so heißt das umfangreiche Projekt. Warum geheim, Petr Slavík?
Diese Verteidigungsanlagen wurden geheim gehalten gegenüber dem Feind, also damals den Kapitalisten. Und die Objekte waren so perfekt versteckt, dass weder der Feind noch die eigene Bevölkerung etwas von ihnen wusste. Bis heute. Außer den Leuten, die die Objekte selbst errichtet hatten, wissen wohl 99% der Bevölkerung nicht, dass es in Šumava, also im Böhmerwald, über 2000 versteckte Bunker gibt. Nicht einmal die Naturschützer im Nationalpark, die direkt in dieser Grenzregion arbeiten, wissen darüber Bescheid. 2000 Bunkrů skovaných na Šumavě. Nevědí to ani ty ochranáři přírody, co po nich přímo chodí.
Dies soll sich nach dem Willen von Slavik und seinem Team ändern. Zu ihrem Projekt wurde eine Internetseite ins Leben gerufen, deren Adresse über die Schriftversion dieses Beitrages auf www.radio.cz aufgerufen werden kann. Aufgerufen sind aber auch die Radiohörer und Internet-User, so Petr Slavik. Sie können und sollen nämlich Inhalte beisteuern.
My se hlavně snažíme nejenom publikovat tu katalogizovanou část, vlastně sice je to vizuálně zajímavé.
Wir bemühen uns nicht nur bisher unveröffentlichte Materialien aus Militärarchiven zugänglich zu machen. Die sind zwar interessant, aber in einem zweiten interaktiven Teil können Interessierte unsere Angaben über die Lage der Bunker einsehen. Das richtet sich auch an Deutsche und Österreicher, denn die Grenze war von Asch im Westen bis Neumoznheim in Südmähren mit Bunkern ausgestattet. Und wir haben eine ganze Reihe von Bunkern aufgeführt, die für Wanderer gut erreichbar sind. Aber wir haben im Internet auch Informationen über noch nicht gefundene Bunker veröffentlicht und wo sie ungefähr sein könnten. Wenn also jemand einen solchen Bunker findet, dann soll er uns Fotos davon schicken und die GPS-Koordinaten. Und das veröffentlichen wir dann in der Internetpräsentation. Bisher haben Hörer etwa 100 Bunker gefunden. Wenn wir die Zahl 1000 erreichen würden, wäre das fantastisch.
Poslaných nálezů od lidí a jestli se dostaneme na třeba na částku 1000 nálezů, bylo by to nádherný.
Einen Bunker zu suchen sei gar nicht so einfach, wie viele annehmen, sagt Petr Slavík, der natürlich selbst auch auf die Suche gegangen ist.
Die Objekte, um die es uns in der Hauptsache geht, also die neuen, erst nach dem Krieg entstandenen Bunker, wurden so perfekt versteckt und getarnt, dass viele Leute nicht einmal wissen, was sie in ihrem eigenen Garten haben. Es gab einen Fall, da sind wir zu einem Grundstückbesitzer gekommen, weil wir dort einen Bunker fotografieren wollten, dessen Lage wir aus Militärdokumenten kannten. Der Mann wusste bereits von einem Bunker in seinem Garten, aber von dem zweiten, den wir gesucht haben, hatte er überhaupt keine Ahnung.
In dem Projekt Die geheime Verteidigung des Eisernen Vorhangs geht es natürlich nicht nur um die spannende Suche, sondern auch darum, eine Typologie der Verteidigungsobjekte des Kalten Krieges zu erstellen, die besonders für Militärhistoriker von Interesse ist. In Armeedokumenten ist zwar aufgeführt, ob es sich etwa um eine kleine Maschinengewehrstellung oder um einen größeren Bunker gehandelt hat. Um mehr zu erfahren, muss man das Objekt aber direkt ausfindig machen und untersuchen. Und es gibt noch einiges zu entdecken. Weit über 2000 Anlagen sind in den Dokumenten aufgelistet. Bis zu 300 befinden sich in den Schutzzonen des Nationalparks Šumava, in die nur Naturschützer hinein dürfen. Nur rund 150 sind bereits entdeckt und im Internet aufgelistet. Ein satellitengestütztes Navigationssystem wie GPS hat es während des Kalten Krieges nicht gegeben, sodass die Militärdokumente die Lage der Bunker nur ungenau an nahestehenden Bäumen oder Häusern festmachen. Diese könnten aber bis heute schon verschwunden sein. Findet man einen Bunker, ist das also ein großes Erfolgserlebnis, erzählt Petr Slavík. Besonders faszinieren Slavík die vorfabrizierten Bunker, wie er sie nennt.
Das sind so etwas wie Einzimmerwohnungen. Aus ihrer Produktion entstanden übrigens auch die Fabriken zur Herstellung der Plattenbauten. Die haben vorher diese Bunker, sozusagen Kleinwohnungen, aus Stahlbeton gebaut, die komplett unter der Erdoberfläche versteckt sind.
Diese Bunker sollten auch atomaren Explosionen in ihrer Nähe standhalten können, denn sämtliche militärischen Pläne der 50er, 60er und 70er Jahre rechneten im Kriegsfall mit dem Einsatz von Atomwaffen. Die Vorstellung vom Kampfablauf im Ernstfall ist so kurios wie erschreckend.
Die Idee der Planer war, dass die Soldaten nach einer atomaren Explosion die erste Druckwelle abwarten, um dann aus dem Bunker herauszulaufen und eventuell nachrückende kapitalistische Panzer zurückzudrängen.
Zu diesem Ernstfall ist es zum Glück nie gekommen. Über den tatsächlichen Nutzen der geheimen Verteidigung des Eisernen Vorhangs kann man also nur spekulieren. In einem Punkt aber ist sich Petr Slavík sicher.
Ein potenzieller Aggressor wäre sicher sehr überrascht gewesen. Wir wissen zum Beispiel aus Archivmaterialien aus Westdeutschland, dass dem dortigen Nachrichtendienst nur 85 Maschinengewehrstellungen an der Grenze von Asch bis Neumo bekannt waren. Zu dieser Zeit waren es aber schon weit mehr als 2000.
Tausende von ihnen sowie über 1500 Bunker warten noch auf ihre Finder.
Patrick Schwendt berichtete über das ausgedehnte geheime Bunkersystem, das zur Sicherung des Eisernen Vorhangs diente. So, und nun unser Tschechischkurs von und mit Markéta Kachlíková. Es geht ums Skifahren.
Hallo und willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. In die Berge.
Na hore.
Wollen wir Sie nun einladen, konkret in ein Skigebiet.
Lyžařský areál.
In der heutigen Ausgabe von Tschechisch gesagt wird nämlich Ski gefahren.
Lyžovat.
Genauer.
Sjezdovat.
Womit das alpine Skifahren gemeint ist. Eine notwendige Voraussetzung für das Skifahren ist die Ausrüstung.
Vybavení.
Wer keine Lust hat, sich seine eigene zu kaufen, dem steht ein Skiverleih zur Verfügung.
Půjčovna lyží.
Die Wintersportler wählen da die entsprechenden Ski aus.
Lyže.
Im Falle des Abfahrtski sagt man
sjezdovky.
Die Skischuhe.
Lyžařské boty.
Oder
lyžáky.
Und die Skistöcke.
Hulky.
Bei Kindern wird auch ein Helm empfohlen.
Helma.
Und dann schnell auf den Hang. Für die Anfänger steht in den meisten Skizentren eine Skischule zur Verfügung.
Lyžařská škola.
In einer Gruppe oder individuell lernt man da mit einem Skilehrer.
Lyžařský instruktor.
Wie man richtig die Bögen fährt.
Obloučky.
Und wie man bremst.
Brzdit.
Und nachdem man die Grundlagen beherrscht, kann man sich als erfahrener Skifahrer.
Lyžař.
Auf eine Abfahrtpiste.
Sjezdovka.
Begeben. Die Pisten werden regelmäßig mit einer Pistenraupe
Rolba,
gepflegt,
upravovat,
beziehungsweise mit Schneekanonen
sněžné dělo,
beschneit.
Zasněžovat.
Um bergauf zu kommen, nutzt man einen Skilift,
lyžařský vlek,
einen Sessellift,
sedačková lanovka,
beziehungsweise eine Seilbahn mit Kabine,
kabinková lanovka.
Für die Fahrt ist natürlich ein Fahrschein notwendig. Meistens kauft man einen Skipass, im Tschechischen genannt
Permanentka.
Also viel Spaß beim Wintersport und auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Skifahren in unserem Tschechischkurs mit Markéta Kachlíková. Indischer Ursprung, persische, aber auch arabische Übertragungen und später zahlreiche literarische Umarbeitungen, aber auch textgetreue Übersetzungen in viele Sprachen der Welt. So etwa haben sich die orientalischen Geschichten von Tausend und einer Nacht über die Jahrhunderte hinweg verbreitet. Bis heute haben die Geschichten nichts von ihrer Attraktivität verloren. Seit Beginn dieses Jahres erscheint die Geschichtensammlung im Prager Akademia Verlag in einer exklusiven Edition. Der erste der insgesamt 8 geplanten Bände kam im Januar in die Regale der Buchläden. Für Jitka Mladková ein Anlass, sich diesem Thema im heutigen Kultursalon zu widmen.
Zwei aktuelle Anlässe haben den Akademia Verlag zur Herausgabe der Erzählungen von Tausend und einer Nacht motiviert. Zum einen ist es rund 300 Jahre her, dass die Erzählungen erstmals in Europa auftauchten. Zum anderen jährt sich am 17. März dieses Jahres der 30. Todestag des tschechischen Orientalisten Felix Tauer, der die Geschichtensammlung als erster aus dem Arabischen ins Tschechische übersetzt hat. Als Felix Tauer, Professor an der Prager Karlsruhe Zwangsuniversität im Alter von 87 Jahren starb, schrieb Bert G. Fragner, der spätere Direktor des Instituts für Iranistik der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, in einem Nachruf. Zitat:
Er war einer der letzten großen tschechoslowakischen Orientalisten, die durch Bildung und Studium noch in vieler Hinsicht der Kulturwelt des alten Österreichs verbunden waren, aber seit den frühen 1920er Jahren den Ruf der Orientforschung ihres neu erstandenen Heimatlandes, der jungen Tschechoslowakei, in alle Welt trugen.
Felix Tauer studiert in Prag Arabisch, Persisch und Türkisch, doch neben der orientalischen Philologie absolvierte er auch ein Studium der Geschichte. Beides bildete für ihn ein gutes Fundament, um in persischer Sprache verfasste Quellen studieren zu können. Anhand der dadurch erworbenen Kenntnisse hat sich Tauer unter anderem um eine grundlegende Gesamtdarstellung des persischen gelehrten Schrifttums verdient gemacht. Towers wohl wichtigste Arbeit war allerdings die Übersetzung von Tausend und eine Nacht. Den Erzählungen mit diesem Namen liegt kein geschlossener Urtext mit einem definierten Autor oder Sammler zugrunde. Im Lauf der Zeit wurden nämlich in die ursprüngliche Rahmenerzählung weitere Geschichten verschiedener Herkunft integriert, die allesamt die Gestalt der schönen und klugen Prinzessin Scheherazade als Erzählerin gemeinsam hatten. Durch Überlieferung verbreiteten sich die Erzählungen aus Indien über Persien, den Irak, auch nach Ägypten, Tunesien und andere arabische Länder. Wann und wie trafen sie aber in Europa ein, wo sie eine völlig unerwartete Wirkung hatten? Eine Frage an Jaroslav Oliverius, Professor für Arabistik und Hebraistik an der Philosophischen Fakultät in Prag.
Zur ersten Begegnung kam es vor ungefähr 300 Jahren dank des französischen Orientalisten Antoine Galland, der lange Zeit im Orient lebte. Dort geriet ihm die um 1450 entstandene arabische Handschrift mit Geschichten von Tausend und einer Nacht in die Hände. Er nahm sie mit nach Paris und begann mit ihrer Übersetzung.
Es handelte sich nur um einen Torso, der mitten in der 282. Nacht abbricht. Galland's Übersetzung erschien nach und nach seit 1704 in insgesamt 12 Bänden. Nach Meinung des tschechischen Orientforschers Felix Tauer war es allerdings keine Übersetzung im unmittelbaren Sinn des Wortes. Im Nachwort zu seiner eigenen Übersetzung schrieb Tauer, dass Galands Werk aus der Umschrift eines Originaltextes bestünde, der sich dem damaligen Geschmack der Franzosen anzupassen versuchte. Allenfalls gab sie die Initialzündung für die Übertragung der Geschichten auch in andere europäische Sprachen. Wann erschienen sie zum ersten Mal auch auf Tschechisch? Jaroslav Oliverius.
Ins Tschechische gelangten die Texte zunächst durch deutsche Übersetzung. 1796 gab der bekannte Prager Zeitungsverleger und Schriftsteller Václav Matěj Kramerius das tschechische Buch mit dem Titel Arabische Märchen heraus. Das Buch fußte eben auf einer deutschen Übersetzung, die aller Wahrscheinlichkeit nach wiederum eine Übersetzung von Galands Texten war.
Im Lauf des 19. Jahrhunderts erschien in Europa eine Reihe vollständiger Übersetzungen aus arabischen Originaltexten, insbesondere in englischer und deutscher Sprache. Die Tschechen mussten aber immer noch auf eine Ausgabe in ihrer Muttersprache warten. In den 1920er Jahren arbeiteten in der Tschechoslowakei und in Deutschland praktisch parallel zwei Forscher an der Übersetzung von Tausend und einer Nacht. Der deutschen Übersetzung legte der Tübinger Orientalist Enno Littmann eine redigierte, in Indien gedruckte arabische Ausgabe zugrunde. Es handelte sich um die sogenannte Kalkutta II-Ausgabe aus den Jahren 1839 bis 42. Die tschechische Übersetzung, die allerdings auf einer anderen Originalquelle beruhte, stammte von Felix Tauer. Seine Tochter Hanna Tauerova erinnerte sich im tschechischen Rundfunk an die Arbeit ihres Vaters.
So viel ich weiß, hat mein Vater der Arbeit an Tausend und einer Nacht sein ganzes Berufsleben gewidmet. Er begann damit in den 1920er Jahren. Damals besuchte er zweimal auch Istanbul, um dort alte arabische Handschriften zu studieren und die vorhandenen Quellen und Unterlagen aus verschiedenen Moscheenbibliotheken zusammenzutragen. Seine große Übersetzung war praktisch schon vor dem Zweiten Weltkrieg für die Herausgabe vorbereitet, konnte aber erst zwischen den Jahren 1945 und 1950 in 6 Bänden erscheinen.
Tower übersetzte Tausend und eine Nacht als erster aus dem arabischen Text der sogenannten Uatle Montag-Handschrift, die 1764 in Ägypten entstand und wenig später in die Bodleian Library nach Oxford gebracht wurde. Durch englische Freunde gelang es ihm, diese Handschrift für seine Übersetzung auszuleihen. Towers Übersetzung wird als Ergänzungsband zur Littmannschen Übertragung betrachtet. Für die Erzählungen von Tausend und einer Nacht hat sich nicht nur in Tschechien fälschlich die Bezeichnung Märchen eingebürgert. In Wirklichkeit besteht die Sammlung aus einer breiten Palette von Genres. Außer den humorvollen, fantastischen oder rührenden Geschichten waren in den arabischen Texten auch Schilderungen erotischer Abenteuer enthalten. Letztere hat Felix Tauer auch übersetzt. Seine Tochter Hanna Tauerova erinnert sich.
Mein Vater beherrschte perfekt auch die deutsche Sprache in Wort und Schrift. Einen Teil der Erzählungen aus Tausend und einer Nacht hat er aus dem Arabischen direkt ins Deutsche übertragen. Erschienen sind sie 1966 im Frankfurter Insel Verlag und 1995 als Insel Taschenbuch mit 1007 Seiten in der Leipziger Filiale des Verlags. Ebenso erschien dort ein Band mit dem Titel »Erotische Märchen«, die mein Vater ebenso direkt ins Deutsche übersetzte. Beide Übersetzungen haben bis heute auf dem tschechischen Buchmarkt kein Pendant.
Die Gründe, warum nun gerade Towers Übersetzung der orientalischen Geschichten im Prager Verlag Akademie erscheint, sind nicht nur die zwei anfangs erwähnten runden Jubiläen, der 30. Todestag von Felix Tauer und der 300. Jahrestag der Ausgaben von Galans Werk. Petra Dinslerova, die mit der Redaktion der tschechischen Ausgabe beauftragt wurde, ergänzt.
Weil die Geschichten faszinierend sind. Auch die Sprache von Professor Tauer bietet eine sehr angenehme Lektüre. Er schuf eine bis in die Klanggestalt und Metrik textgetreue Übersetzung der arabischen Vorlage. Die Texte enthalten nämlich auch Reimprosa sowie wirkliche Poesie, wie einst zu der Erzählkunst im Orient gehörte. Um den Leser oder Zuhörer nicht zu ermüden, hat der Erzähler die Prosa eben auch mit Versen kombiniert. Insbesondere in den Schilderungen von Liebes- und Trauergeschichten findet man im Text längere in Versen verfasste Passagen.
Außerdem will der Akademia Verlag mit diesem Titel an die Tradition bibliophiler Ausgaben anknüpfen. Die Herstellung ist sehr aufwendig, wie Dinslerova beschreibt.
Die Buchdeckel sind mit Seidenstoff bezogen, der speziell für diese Ausgabe in einer Weberei in Bamberg hergestellt wird. Von dort wird er nach Banská Bystrica in der Slowakei geliefert, wo der Seidenbezug, der Buchdeckel, gefertigt und die Buchblöcke gedruckt werden. Diese werden anschließend in eine Buchbinderei nach Deutschland geschickt, nämlich in die Familienfirma Meyer in Esslingen, die sich auf beinahe vergessene handwerkliche Techniken der Buchbindung spezialisiert. Hier bekommen die Bücher auch den Goldschnitt, der mit demselben Ornamentmotiv wie der obere Buchdeckel versehen ist. Die Buchdeckel von jedem der insgesamt 8 Bände werden sich farblich voneinander unterscheiden. Jeder Band wurde auch von einem anderen Künstler illustriert. Die Gesamtzahl der Illustrationen beläuft sich auf über 600.
Das Ergebnis soll ein außergewöhnliches Buchwerk sein. Außergewöhnlich ist allerdings auch der Preis. Im November sollen die letzten drei Bände der Buchreihe in den tschechischen Buchhandlungen vorliegen. Als Weihnachtsgeschenk könnten Sie vielleicht die eine oder andere Privatbibliothek bereichern, sofern man bereit ist, umgerechnet rund 240 Euro auf den Tisch zu legen.
Tausend und eine Nacht, Jitka Mladková berichtete über die legendäre Geschichtensammlung, die nun im Prager Akademia Verlag in einer exklusiven Edition erscheint. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Ich bedanke mich fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn Sie auch am Sonntag wieder einschalten. Da gibt es viel Musik zu hören. Und wenn Sie nicht schon da sind, dann werfen Sie noch einen Blick auf unsere Webseite unter www.radio.cz. Am Mikrofon verabschiedet sich aus dem Funkhaus Christian Rühmkorff. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Machen Sie es gut. Auf Wiederhören. Naslyšenou.